Sie hören den Kurier.
Nein, es ist leider kein April-Scherz. Heute ist es im Osten soweit und wir starten in Lockdown Nummer 4. Nicht vergessen, auf vielen öffentlichen Plätzen in Wien, wie etwa dem Schwedenplatz oder dem Stephansplatz, gilt ab heute auch im Freien eine Maskenpflicht. Wenn ihr wissen wollt, wie sinnvoll das wirklich ist, dann hört in die gestrige Daily-Podcast-Folge von meiner Kollegin Caroline Ferstl hinein. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns wieder mal mit einem Impfstoff, denn heute geht es um den russischen Impfstoff Sputnik V. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz sei man nun nämlich bereits auf den letzten Metern und Sputnik V könnte für Österreich bereits nächste Woche bestellt werden. Aber was kann dieser Impfstoff überhaupt? Wie wirksam ist er und wirkt er auch gegen die Mutationen? Und warum ist Russland überhaupt bereit, so viel wertvollen Impfstoff abzugeben? Die Antworten auf diese Fragen bekommt ihr heute von Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi und von meinem Kollegen Armin Arbeiter aus der Außenpolitik. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland heißt es also wieder Tage zählen, bis der Lockdown, voraussichtlich zumindest am 11. April, wieder vorbei ist. Dass das schöne sonnige Wetter dazu einlädt, mit Freunden im Park zu sitzen und Vitamin D zu tanken, ist leider nicht sonderlich hilfreich. Aber die Zahlen lassen nichts anderes zu. In ganz Österreich wurden in den letzten 24 Stunden wieder 3.336 neue positive Fälle gemeldet und die Intensivstationen sind vielerorts voll. Die britische Virusmutation B.1.1.7 hat uns anscheinend fest im Griff, denn sie macht bereits in allen Bundesländern zumindest 70% der Corona-Fälle aus. Besonders stark trifft es Wien. Hier weisen bereits 95% der Fälle die britische Variante auf. Aufgrund der steigenden Zahlen wurde in den vergangenen Tagen auch immer wieder über einen bundesweiten Lockdown spekuliert. Dass sich am heutigen Donnerstag Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und die Spitalsvertreter bei einem Videogipfel getroffen haben, hat die Vermutungen bestärkt. Aber nun ist es fix. Also so fix wie in Zeiten einer Pandemie halt etwas sein kann. Es kommt kein bundesweiter Lockdown.
Wir werden den Weg der Regionalisierung weiter fortsetzen. Es ist ein erfolgreicher Weg. Wir gehen mit dem Modell vor oder mit dem Zugang vor, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und das bedeutet, wenn ein Lockdown in einer Region notwendig ist, dann heißt das nicht, dass das automatisch auch am anderen Ende von Österreich gleichzeitig stattfinden muss.
Für Aufmerksamkeit haben aber kürzlich nicht nur die Gerüchte über einen bundesweiten Lockdown gesorgt, sondern auch die Nachrichten rund um den Sputnik-Impfstoff aus Russland. Gestern am Mittwoch hat sich nämlich Bundeskanzler Sebastian Kurz mit dem russischen Botschafter getroffen. Nach dem Treffen sagte Kurz, man sei auf den letzten Metern und eine Bestellung von Sputnik kann wahrscheinlich schon nächste Woche erfolgen. Aber was wissen wir eigentlich über diesen Impfstoff? Wie wirksam ist er wirklich? Hilft er auch gegen die Mutationen? Und ist es sinnvoll, wenn Österreich hier einen Alleingang hinlegt, ohne auf die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde zu warten? Um diese Fragen zu beantworten, bin ich jetzt mit Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi verbunden. Frau Nicolodi, vielleicht zum Beginn nochmal die Basics, wenn wir über Sputnik sprechen. Um was für eine Art von Impfstoff handelt es sich denn bei diesem Impfstoff und wie wirkt er?
Das ist ein vektorbasierender Impfstoff, ähnlich wie der von AstraZeneca und auch jener von Janssen. Handelt es sich hier um einen Adenovirus-basierenden Impfstoff, der genauso wie AstraZeneca zweimal gegeben wird und dann auch eine Immunantwort auslöst gegen das Oberflächenprotein des Coronavirus.
Mhm. Sputnik war der weltweit erste zugelassene Corona-Impfstoff und Russland ist damals auch ein Risiko eingegangen und hat bereits in Phase 2 begonnen, mit diesem Impfstoff zu immunisieren. Was ist denn der jetzige Status des Impfstoffes?
Also muss man vorausschicken, dass eben in dass für pandemische Impfstoffe nichts Ungewöhnliches ist, dass man bereits mit einer geringeren Anzahl in die Zulassung geht. Das hat man vor allem gemacht bei Influenza-Impfstoffen, aber da hat man auch eine bereits sehr breite Erfahrung. Russland ist dieses Risiko auch mit dem Coronavirus eingegangen und hat dann tatsächlich anhand von wenigen tausend Probanden bereits eine Zulassung ausgesprochen. Das wäre aber in Europa undenkbar gewesen. Zu dieser Zeit gab es bereits die gesetzlichen Vorgaben, dass man auch in Europa und auch in Amerika und in anderen Staaten breite Phase-3-Studien braucht, also Studien mit einer sehr hohen Probandenanzahl von mindestens 20 bis 30.000 Probanden. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war für Russland es außer Frage, in Europa oder in den USA eine Zulassung anhand der Daten zu bekommen. Und Russland hat jetzt tatsächlich diese Daten nachgeholt. Das heißt, sie haben die Phase 3 gestartet und auch schon die erste Phase, das heißt, die ersten Daten dieser Phase 3 sind da hinsichtlich der Sicherheit, aber auch hinsichtlich der Immunogenität und der Wirksamkeit. Und anhand dieser Daten haben sie nun in Europa einen Antrag auf Zulassung gestellt, beziehungsweise haben einen Antrag gestellt und das rollende Verfahren für die Zulassung wurde eingeleitet.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt schon erste Daten aus der Phase 3. Was wissen wir denn? Können wir schon eine Aussage über die Wirksamkeit des Impfstoffes treffen?
Es gibt dazu eine Publikation in der Fachzeitschrift The Lancet, wo auch andere Hersteller ihre Daten publiziert haben, wie AstraZeneca. Die Daten sehen da sehr gut aus. Sie haben eine sehr hohe Wirksamkeit. Man muss auch dazu sagen, dass der Impfstoff von Russland, das Sputnik V, benutzt zwei unterschiedliche Subtypen, sagen wir, des Adenovirus für die zwei Teilimpfungen. Das ist ein klarer Vorteil. Sie umgehen damit das Immunsystem, dass es eine zu hohe Immunantwort auslösen könnte auf den Vektor selber, wodurch dann der Virus zum Beispiel bei der zweiten Immunisierung die Zelle nicht mehr erreichen würde. Das ist einer der Probleme, das bekannt ist bei den Adenovirus-basierenden Vektorensystemen. Das versucht Russland mit den zwei Subtypen zu umgehen. Hier sieht man, dass sie sehr gute Immunogenitäts- und Wirksamkeitsdaten haben. Es sind jedoch noch nicht ausreichende Daten da, um das tatsächlich auch im Endeffekt zu bewerten. Es wäre schön, wenn man dazu noch mehr Daten hätte hinsichtlich der Sicherheit. Da gibt es noch sehr wenig Informationen dazu und sehr schön wären auch noch wirklich im Detail die Daten zur Antikörperantwort.
Jetzt haben Sie da schon gesagt, es braucht mehr Daten. Wie schaut es denn mit den Daten bezüglich der Wirksamkeit gegen Mutationen aus? Weil die haben uns ja im Moment doch ganz schön fest im Griff. Weiß man schon, ob der Impfstoff auch gegen die unterschiedlichsten Mutationen wirkt, die ja jetzt sich immer mehr ausbreiten?
Dazu gibt es leider Gottes derzeit nur Pressemeldungen und keine wissenschaftlich publizierten Daten. Das wird auch tatsächlich, es ist auch ein Teil, der bei einer Zulassung vorgelegt werden muss. Das sind Versuche, die man im Labor durchführt, um zu sehen, ob die gängigsten Varianten bzw. Mutanten auch noch einen ausreichenden Impfschutz oder der Impfstoff noch einen ausreichenden Impfschutz auf diese Varianten hat. Das ist auch etwas, was der Europäischen Gesundheitsbehörde vorgelegt werden muss. Das hat Russland mit Sicherheit gemacht, aber leider sind diese Daten aus einer wissenschaftlichen Quelle nicht veröffentlicht.
Also die EMA prüft im Moment noch den Impfstoff. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gesagt, seit Dienstag liegt ein Angebot auf dem Tisch, dass Österreich Sputnik-Impfdosen bestellt oder bestellen möchte. Wie stehen Sie da dazu, dass Österreich quasi einen Alleingang hinlegen möchte, ohne auf die EMA-Zulassung zu warten?
Da sind noch sehr viele Fragen, die offen sind. Das eine ist, ob diese Impfstoffdosen zwar bestellt wurden, aber man auf die europäische Zulassung warten möchte. Diese Frage wurde bis dato nicht beantwortet. Oder ob man mit der Möglichkeit, die ja besteht, spekuliert, eine Notfallzulassung in Österreich zuzulassen für den Sputnik V. Das ist auch ein gangbarer Weg. Aber auch hier sind noch sehr viele offene Fragen, wie denn diese Notfallzulassung aussehen wird. Welche Daten müsste denn das russische Institut vorlegen, um eine Notfallzulassung aussprechen zu können? Diese Frage ist bis dato auch noch nicht beantwortet. Und auch wie lange würde denn in Österreich eine Bewertung der Daten erfordern? Ja, die österreichische Bundesbehörde, die AGES, die hat auch da begrenzte Kapazitäten. Wir sind natürlich auch mit in dem EMA-Prozess mit eingebunden und natürlich auch in den Prozessen der anderen Hersteller und für andere Medikamente. Das müsste man vorab auch abklären, ob sie ausreichend Kapazitäten haben, das in kurzer Zeit auch tatsächlich zu evaluieren oder ob es hier dann zeitlich keinen Unterschied machen würde und es dann vielleicht doch besser wäre, auf die europäische Zulassung zu warten.
Mhm. Würden Sie raten, eher auf die EMA zu warten oder doch eher die Notfallzulassung zu wählen bei den steigenden Zahlen, die wir im Land haben?
Das ist auch, wie ich bereits erwähnt habe, da schlagen in meiner Brust zwei Herzen, wenn Sie mich als pharmazeutische Konsulentin, als pharmazeutische Beraterin fragen, würde ich Ihnen immer empfehlen, auf die europäische Zulassung zu warten, weil hier viel mehr Experten in der Evaluierung sitzen und das wirklich genauestens überprüfen. Und wenn Sie mich als Virologin fragen, angesichts der steigenden Zahlen wäre es natürlich gut, möglichst rasch alternative Impfstoffe verfügbar zu haben und die auch möglichst rasch zu verimpfen, um auch die Pandemie wieder eindämmen zu können.
Mhm. Wenn Sie jetzt einen Schätzwert abgeben müssten, wie lang glauben Sie, würde es denn dauern, bis der Impfstoff von der EMA zugelassen werden könnte?
Die letzte Information, die öffentlich zugänglich war, war, dass frühestens im Juni diesen Jahres mit einer Zulassung zu rechnen ist auf europäischer Ebene. Dazu muss man aber auch sagen, dass es nach wie vor ein rollendes Verfahren ist, dass die Daten in mehreren Etappen eingereicht werden und die Behörden natürlich ihre Fragen stellen, die das Institut, wie russische Institut, dann in einer vorgegebenen Zeit zu beantworten hat. Ob dann tatsächlich diese Timeline auch halten wird, ist deshalb noch schwer abzuschätzen.
In der Vergangenheit ist der EMA bereits immer wieder vorgeworfen worden, dass sie bei der Zulassung von den Impfstoffen so dermaßen lange braucht. Warum dauert das denn bei der EMA so viel länger?
Generell muss man dazu sagen, dass Zulassungsprozesse mindestens ein Jahr bis sogar 18 Monate dauern. Von daher ist dieses Verfahren, das wir hier haben, schon unglaublich beschleunigt. Nichtsdestotrotz muss man beiden Seiten ausreichend Zeit lassen, um die Dokumente und die vorgelegten Daten im Detail zu evaluieren. Es hat weder das Unternehmen noch die Bevölkerung etwas davon, wenn man sich gar keine Zeit nimmt und sich nicht im Detail ansieht, ob dieser Impfstoff oder ob die Impfstoffe generell sicher und eben auch wirksam und immunogen sind. Das ist eines der Sache. Das zweite ist natürlich, dass die europäischen Behörden, die auch die Europäische Gesundheitsbehörde sich zusammensetzt aus Vertreter des jeweiligen Mitgliedstaates und dass dann, weil eben eine zentrale Zulassung ausgesprochen wird, auch jedes Mitgliedstaat zustimmen muss. Und das ist etwas, was länger dauert als bei anderen Behörden.
Mhm. Viele Menschen stehen dem Impfstoff doch eher skeptisch gegenüber. Sie haben selbst in der Vergangenheit mit Experten in Russland zusammengearbeitet. Gibt es Ihrer Meinung nach hier einen Grund für Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff?
Nein, ich habe sehr lange mit russischen Instituten zusammengearbeitet, besonders in der Impfstoffherstellung und Entwicklung und kann versichern, dass es sich hier um sehr gute Experten und Expertinnen handelt mit einer sehr hohen Expertise, dass die Qualitätsrichtlinien natürlich eingehalten werden. Das ist natürlich auch etwas, was sich die europäischen Behörden vorab auch ansehen. Das heißt, sie sehen sich an, ob der auch tatsächlich die Qualität hat und auch hinsichtlich der Daten und jene, wie der Impfstoff aufgesetzt ist und auch wirken soll, gibt es kaum Bedenken von meiner Seite.
Und auch von den bekannten Nebenwirkungen von diesem Impfstoff, die ähneln jetzt, nehme ich mal stark an, den Nebenwirkungen, die wir auch von den anderen Impfstoffen schon kennen, oder? Also da braucht man sich jetzt auch keine größeren Sorgen machen.
Nein, man muss noch etwas abwarten. Zu den Sicherheitsdaten gibt es ja leider Gottes tatsächlich momentan nur jene, die in den Wissenschaftsjournalen berichtet wurden. Das sind eben nur eine kurze Zusammenfassung, aber im Detail ist nicht ersichtlich, welche Nebenwirkungen tatsächlich in welcher Häufigkeit aufgetreten sind. Das muss man sich dann nochmal im Detail ansehen. Aber auch das ist natürlich eines der großen Punkte, die sich die Behörden ansehen während des Zulassungsprozesses.
Mhm. Zum Abschluss noch eine Frage, ein bisschen abseits von Sputnik. In einigen Ländern werden jetzt bereits Impfstoffe gemischt, also zum Beispiel die erste Dosis von AstraZeneca und beim zweiten Shot wird dann BioNTech/Pfizer geimpft. Wird so etwas bei uns auch schon angedacht, vor allem jetzt mit der steigenden Anzahl an unterschiedlichen Impfstoffen?
Ich würde davon noch abraten, besonders dann, wenn man sich unterschiedliche Impfstoffe, das heißt tatsächlich jene AstraZeneca oder RNA untereinander zu mischen. Dafür würde ich abraten von dem jetzigen Zeitpunkt, wenn man noch keine wissenschaftlichen Daten dazu hat, wie dann darauf das Immunsystem reagiert. Aus eigenen Erfahrungen mit anderen Viren kann ich sagen, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob man mit der ersten Teilimpfung zum Beispiel einen Adenovirus-basierenden Impfstoff benutzt und bei der zweiten Immunisierung vielleicht den RNA oder umgekehrt. Da wird sich die Immunantwort dann tatsächlich auch unterscheiden. Das erkenne ich von anderen Viren. Das muss man erst evaluieren, hat man sich bis dato noch nicht angesehen. Und daher würde ich derzeit davon noch abraten.
Okay, dann Frau Nicolodi, sage ich vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir darüber zu sprechen.
Gerne.
Laut der Expertin braucht es also noch deutlich mehr Daten. Die Frage ist natürlich auch, warum Russland überhaupt so viel Impfstoff abgeben will und wo Sputnik V bereits eingesetzt wird. Damit ihr auch hier up-to-date seid, ist bei mir jetzt mein Kollege Armin Arbeiter aus dem Außenpolitik-Ressort im Studio. Hallo Armin.
Hallo Caro.
So, wie schaut es denn im Moment aus? Welche Länder setzen denn Sputnik V überhaupt schon ein?
Laut russischen Angaben sind es mittlerweile 58 Länder, die Sputnik V zugelassen haben, darunter unter anderem Ungarn, die Slowakei, Serbien und Italien testet es derzeit noch, beziehungsweise will ab Juni sogar Sputnik V in Italien herstellen.
Mhm. Und wenn wir jetzt nach Russland blicken, wie weit fortgeschritten ist denn Russland selbst überhaupt bei der Durchimpfung? Sind die da gut im Rennen oder hinken die da eher noch hinterher?
Da hinken sie ziemlich hinterher. Also derzeit, Stand vergangene Woche, sind 4% der Bevölkerung geimpft. Es herrscht eine unglaubliche Ablehnung gegen den Impfstoff. Grundsätzlich sei es einfach eine Impfskepsis, die im Land schon seit Jahrzehnten herrscht. Also es hat zum Beispiel der Chef eines Thinktanks des russischen Außenministeriums, also jetzt kein Regimekritiker, gesagt, dass die russische Bevölkerung grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber dem Staat eingestellt sei und eben auch gegenüber allem, das vom Staat kommt. Insofern weigern sich sehr viele, Sputnik V zu verwenden.
Mhm. Das heißt, Russland ist eigentlich selbst ziemlich schlecht im Rennen bei der Durchimpfung. Warum sind sie denn überhaupt bereit, so viel Impfstoff abzugeben? Hat das wirklich nur mit dieser Skepsis der Bevölkerung gegen den Impfstoff zu tun oder gibt es auch noch andere Gründe?
Der Hauptgrund dürfte auf jeden Fall sein, die sogenannte Impfstoffdiplomatie. Das ist in Europa derzeit noch ein sehr unbekanntes Wort, da die EU vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Aber währenddessen haben vor allem China und Russland, aber auch Indien unglaublich viele Deals schon mit Dritte Weltländern oder Ländern in Afrika, Südamerika, Asien abgeschlossen und sichern sich damit unglaublichen Einfluss. Man kennt das vielleicht von der sogenannten Fußballstadien-Diplomatie der Chinesen, die irgendwelchen afrikanischen Ländern große Stadien bauen, dafür Schürfrechte bekommen bzw. Straßen bauen dürfen, die Infrastruktur stärken und damit natürlich ihr Eigeninteresse an Ressourcen und an Einfluss sichern.
Das heißt, wir können schon auch davon ausgehen, dass es langfristig gesehen politische Folgen haben wird, oder? Oder also hat Russland da dann ein Druckmittel in der Hand oder kann man schon davon ausgehen, dass sie, sagen wir jetzt mal wohlwollend, da die Hand entgegenstrecken?
Na eben, also ich würde es nicht sagen, dass es die reine Nächstenliebe ist, die Russland da an den Tag legt. Es wird natürlich extrem viel Einfluss sichern. Man muss auch sagen, das ist einfach ein Faktum, die EU hat mit diesem Anspruch, auch für ärmere Länder Impfdosen zu kaufen, bereitzustellen, haben sie gesagt, nein, wir machen das gemeinsam, wir werden uns ein bisschen Zeit lassen. Vor 2 Wochen sagt von der Leyen plötzlich, naja, derzeit sind wir so mit uns selbst beschäftigt, dass wir keine Impfdosen für andere Staaten zur Verfügung stellen können. Währenddessen haben Russland und China schon Impfdosenlieferungen im Millionenbereich entweder schon durchgeführt oder auf jeden Fall unterzeichnet. Das heißt, es ist wie gesagt nicht die reine Nächstenliebe, sondern eine beinharte Politik, die aber, und das muss man sagen, diesen Ländern natürlich extrem viel hilft. Mhm. Als Beispiel nur sei Marokko gezeigt, die zuerst sehr viel AstraZeneca bestellen wollten, gemerkt haben, da tut sich überhaupt nichts mit der Lieferung, jetzt auf Sinopharm und Sputnik, also auf das chinesische Sinopharm und das russische Sputnik umgestiegen sind und eine höhere Impfrate haben als die EU.
Mhm. Ja, das heißt, der Vorteil ist auf jeden Fall trotzdem gegeben.
Auch. Ja, natürlich. Und das wird natürlich auch nicht vergessen in der Zukunft. Mhm. Ein Beispiel, wie sehr man mit Impfstoffen Politik machen kann, zeigt der Gefangenenaustausch zwischen Syrien und Israel vor ungefähr einem Monat. Da hat Syrien eine Israelin gefangen gehalten, weil sie die Grenze überquert hat. Und scheinbar hat Moskau hier einen Deal vermittelt, dass unter anderem 50.000 Sputnik-V-Impfstoffe von Israel nach Damaskus gegangen sind im Austausch gegen diese Gefangene.
Also kurz zusammengefasst, auch hier eine Hand wäscht die andere, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Armin, dann vielen Dank für deine Auskunft und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Sehe ich auch so. Danke, bitte gern.
An dieser Stelle gibt es jetzt noch einen Nachruf auf Hugo Portisch. Österreichs wohl berühmtester Journalist ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Portisch wurde im Jahr 1958 Kurier-Chefredakteur und wechselte 1967 als Chefkommentator zum ORF. Dort wurde er auch der breiten Masse bekannt. Wie kein Zweiter beherrschte er die Kunst, komplizierte Sachverhalte in einfachen Worten zu erklären und Wissen mit hoher Kompetenz, aber ohne erhobenen Zeigefinger zu vermitteln. Die ausladende Gestik, mit der er stets seine Analysen unterstrich, wurde zum Markenzeichen. Zwei Generationen haben von Portisch gelernt, Zeitgeschichte zu verstehen und Ereignisse rund um den Globus zu bewerten. Einen musikalischen Abschluss gibt es heute von David Bowie. Am 1. April 1966 veröffentlichte Bowie nämlich seine erste Solo-Single Do Anything You Say. Damit war's das für heute von uns. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen feinen Abend. Damit ihr nichts Wichtiges verpasst, abonniert unseren Podcast doch gleich auf Apple Podcasts, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, wir hören uns morgen zur gleichen Zeit hier wieder.